Ja, heute soll es also um den Krieg in Syrien gehen. In dem Ankündigungstext für den heutigen Abend hab ich schon darauf hingewiesen, dass wenn man den Bürgerkrieg in Syrien verstehen will, man vor allem zwei Sachen sich anschauen muss. Zum einen geht es um den spezifischen Charakter des syrischen Regimes, den spezifischen Charakter dieses Systems, das seit über 4 Jahrzehnten unter dem Deckmantel der arabisch-nationalistischen Baath-Ideologie ein wesentlich von Angehörigen einer Minderheit in Syrien getragenes Regime ist. Und ein Regime, das im Wesentlichen alles Mögliche tut, um an der Macht zu bleiben. Und was das im Zweifelsfall bedeuten kann, sieht man seit 2,5 Jahren in Syrien. Neben diesem spezifischen Charakter des Regimes, des syrischen Regimes, muss man aber auch eine andere Ebene mit einbeziehen. Und das ist die regionale Ebene. Syrien ist in den letzten 2,5 Jahren zum Hauptschauplatz dessen geworden, was ich als den Kalten Krieg im Nahen Osten oder als einen neuen Kalten Krieg im Nahen Osten bezeichnen würde. Während das syrische Regime sich auf der einen Seite ohne die Unterstützung von Hisbollah und dem Iran vor allem nicht an der Macht hätte halten können, versuchen auf der anderen Seite andere regionale Akteure wie die Türkei, Saudi-Arabien oder Katar ihren Einfluss auf die Oppositionsgruppen geltend zu machen und je nach ihren politischen Vorlieben die eine Oppositionsgruppe zu unterstützen, die andere eben weniger. Und über diese regionale Ebene hinaus gibt es natürlich noch eine darüber gelagerte Ebene. Das ist vollkommen klar, dass auf der einen Seite Russland seit dem Beginn des Bürgerkrieges als treuer Verbündeter dem Assad-Regime auf diplomatischer Ebene die Mauer macht, während auf der anderen Seite die syrische Opposition mit einer so entschlossenen Unterstützung, um es vorsichtig zu formulieren, nicht rechnen kann. Also die Politik des Westens, auf die ich dann später noch zurückkommen werde im Laufe des Abends, ist also alles andere als auch nur annähernd gleich konsistent wie sozusagen die russische Unterstützung für Syrien. Fangen wir mal mit dem spezifischen Charakter des syrischen Regimes an und ein bisschen einen Hintergrund darum zu geben, worum es in diesem Krieg auch geht. Wenn man die Geschichte Syriens anschaut, des modernen Syrien anschaut, dann muss man feststellen, dass diese Geschichte im Wesentlichen zweigespalten ist. Bis 1970 war Syrien wahrscheinlich das politisch instabilste Land der Welt. Der Grund dafür war ganz einfach, es gab im Wesentlichen Unklarheit über jede Frage, die irgendwie für den Aufbau eines modernen Staates irgendwie relevant gewesen wäre. Also es war weder klar, wie groß ist Syrien eigentlich, was soll alles im syrischen Territorium umfasst werden, also beispielsweise gehört der Libanon dazu. Eine sehr einflussreiche Idee war eine großsyrische Idee, die genauso Jordanien, Teile Jordaniens, Teile des Irak oder damals das Mandatsgebiet Palästina und heutige Israel umfassen würde. Neben den territorialen Auswirkungen war aber genauso unklar, wie die politische Identität dieses neuen Staates ausschaut, also ein arabisch-nationalistisch beeinflusstes System, ein eher auf islamisch-politischen Grundlagen agierendes System und ähnliche Alternativen standen hier zur Auswahl. Und was im Falle von Syrien natürlich ganz entscheidend ist, Syrien ist alles andere als ein, wenn man so sagen will, ethnisch homogener Staat, sondern es ist ein Staat, in dem es etliche religiöse und ethnische Minderheiten gibt, die ganz wesentlichen Einfluss nicht nur auf den Charakter des Regimes, sondern auch auf den Bürgerkrieg, der sich seit 2 Jahren abspielt, haben. Was heißt politisch instabilste Land der Welt? Nun, das heißt, dass zwischen 1946 und 1956, also in rund 10 Jahren, es nicht weniger als 20 verschiedene Regierungen in Syrien gegeben hat, dazu noch 4 Verfassungen. Und zwischen 1949 und 1970 gab es insgesamt 10 erfolgreiche Putsche und noch etliche weitere erfolglose Versuche, einen Machtwechsel zu erzwingen. Dann gab es diese reichlich bizarre Episode zwischen 1958 und 1961, nämlich die Vereinigung mit Ägypten zur sogenannten Vereinigten Arabischen Republik. Also im Prinzip ist Syrien Ägypten angeschlossen worden unter der Herrschaft Nassers. Und Ägypten war die ganz klar dominierende Partei, bis diese Einheit wieder natürlich per Putsch beendet wurde. 1963 kam es in Syrien dann zum ersten Putsch der Baath-Partei. Das ist also im Wesentlichen die Partei, die über die nächsten Jahrzehnte hinweg das Land dominieren sollte. Dem folgte 3 Jahre später ein Putsch der, wenn man so will, Militärs innerhalb der Baath-Partei. Und das war also der Punkt, wo Syrien auf den für die letzten Jahrzehnte prägenden Kurs umgeschwenkt ist, also ein radikales arabisch-nationalistisches Regime mit sozialistischem Anspruch. Eine Allianz mit der Sowjetunion und vor allem eine Frontstellung gegen so ziemlich fast jeden anderen Akteur in der Region. Das heißt, die syrischen Baath-Ideologen haben dazu aufgerufen, die arabischen Monarchien in den Nachbarstaaten zu stürzen. Genauso hat er dazugehört eine unversöhnliche Feindschaft mit Israel, eine immer weiter eskalierende Feindschaft mit dem Irak und so weiter und so fort. Ganz wesentlich aber vor allem der Kampf gegen Israel und ein allgemeiner antiwestlicher und prosozialistisch-pro-Sowjetunion-Kurs. Diese Ideologie dieser Baath-Partei ist eine seltsame Mischung aus sozialistischen Vorstellungen einerseits, gepaart mit arabisch-nationalistischen Versatzstücken, aber auch sehr maßgeblich geprägt vom europäischen Faschismus und vom Nationalsozialismus, also historisch gesehen im Hinblick auf die Entstehung der Baath-Partei, deren ideologischer Slogan eben Einheit, Freiheit, Sozialismus hieß. Ich habe schon erwähnt, ganz zentral dafür war immer der Kampf gegen Israel. In einem Parteidokument 1965 wurde in einem Dokument dieser Baath-Partei wurde eben davon geredet, der palästinensische Kampf müsse unterstützt werden, selbst wenn das zur Zerstörung Syriens führen würde. Also der Kampf gegen das zionistische Unrechtsregime in ihrer Sichtweise war also im Zweifelsfall sogar wichtiger als die Existenz des syrischen Staates. Das hat dazu geführt, dass Syrien von Anfang an versucht hat, Einfluss auf die entstehende palästinensische Nationalbewegung zu nehmen und immer wieder versucht hat, nicht nur die zahlenmäßig dominierende Fraktion Fatah von Arafat zu unterstützen, sondern abgesehen davon auch jede Menge eigene palästinensische Organisationen gegründet, unterhalten, ausgebildet, militärisch ausgebildet und so weiter hat. Es gab schon vor dem Sechstagekrieg, also bevor es überhaupt so etwas wie eine Besatzung der Westbank und des Gazastreifen gab es bereits erste Trainingslager der Fatah in Syrien. Und seit 1965 hatte Arafat zumindest für eine Zeit lang in Damaskus sein Hauptquartier aufgeschlagen. Eine Tradition nebenbei bemerkt, die bis heute im Wesentlichen weitergeführt wurde. Syrien war bis zum Anfang des Bürgerkrieges der großzügige Gastgeber für eine ganze Reihe von radikalen palästinensischen Gruppierungen. Also nicht zuletzt hat beispielsweise der palästinensische islamische Dschihad, aber auch die Hamas ihr Hauptquartier in Damaskus gehabt, zumindest bis zum Anfang des Krieges. Der erste Putsch der Baath-Partei 1963, wenige Jahre später der Putsch der Militaristen oder des Militärs innerhalb dieser Baath-Partei. Dann kam der Sechstagekrieg und die blamable Niederlage gegen Israel im Sechstagekrieg, auf die dann im Wesentlichen der Putsch von 1970 folgte. Das war der Putsch, in dem Hafiz al-Assad, der Vater des heutigen Machthabers Bashar al-Assad, sich an die Macht geputscht hat. Das war der Moment, in dem sozusagen die instabile Phase in Syriens Geschichte zu Ende gegangen ist. Seit diesem Putsch von Hafiz al-Assad im November 1970 gibt es eben seit 4 Jahrzehnten diese Herrschaft dieses Assad-Regimes, zunächst Vater, dann Sohn Assad. Der Sohn, der 2000 nach dem Tod des Vaters die Macht übernommen hat, in einer etwas bizarren Thronfolge, eine Art Thronfolge in einem sich formell als Republik bezeichneten Staat, ein sehr seltsames Ereignis. Für diese Thronfolge und für den Machtantritt von Bashar al-Assad war zunächst einmal eine Verfassungsänderung nötig, weil damals gab es noch Altersbegrenzungen und Assad war erst 34 und hätte eigentlich gar nicht Präsident werden dürfen. Das ist aber schnell erledigt worden und dann ist er zunächst von der Baath-Partei zum Präsidenten nominiert worden und dann wie üblich in einer Republik, in einer angeblich freien arabischen Republik mit der überwältigenden Mehrheit von 97% zum Präsidenten gewählt worden. Anders als beispielsweise Hafiz al-Assad, sein Vater, hat Bashar al-Assad nicht eine militärische Karriere hinter sich gehabt, sondern er ist eigentlich von der Ausbildung her Augenarzt, hat also zum Teil in London studiert, wo er dann unter anderem auch seine Frau kennengelernt hat. Er hätte auch überhaupt nicht der Nachfolger seines Vaters werden sollen. Nachfolger hätte sein Bruder Basil werden sollen, der dann 1994 allerdings beim Autounfall ums Leben gekommen ist und dann musste eben Bashar al-Assad einspringen. Ist also zurück nach Syrien gekehrt, hat im Wesentlichen einen Crashkurs zum Panzerkommandanten durchgemacht und ist dann die Karriereleiter hinaufgefallen innerhalb der syrischen Armee, bis er halt dann irgendwann einmal, wie sich das gehört, die Präsidentengarde geleitet hat und dann eben als Nachfolger aufgebaut wurde. Wenn die Rede davon ist, dass Syrien unter dem Assad-Regime ein sehr stabiles Regime gewesen ist, dann ist die Frage, worauf hat sich diese Stabilität bezogen, wenn es doch davor so eine turbulente politische Geschichte gehabt hat. Nun, in erster Linie auf einen massiven Repressionsapparat. Der Geheimdienstexperte William Dietl bezeichnet Syrien in einem Buch über die arabischen Geheimdienste deswegen als den perfekten Überwachungsstaat. Ein Staat, in dem bis zu 15 Geheim- und Sicherheitsdienste zum einen das Volk überwacht haben, aber gleichzeitig auch immer andere Fraktionen und Kreise des Regimes überwacht haben, also sozusagen in einer Art Terrorbalance auch immer dafür gesorgt hat, dass es aus dem Regime keine oppositionellen Kräfte erwachsen können. Das heißt, die haben sich eben zum Teil selber gegenseitig im Schach gehalten. Zur Aufrechterhaltung der Macht des Assad-Regimes war in der Regel einfach Gewalt immer die erste Option, die gewählt wurde. Das wohl eindrucksvollste Beispiel, wie mit Opposition umgegangen wurde, war ein Kampf der Ende 1970er, Anfang der 1980er Jahre zwischen dem Regime und den syrischen Muslimbrüdern stattgefunden hat, der 1982 geendet hat in dem Massaker von Hama. Im Februar 1982, wo also das Militär im Wesentlichen einen großen Teil dieser Stadt dem Erdboden gleichgemacht hat, inklusive der Bewohner in dieser Stadt. Die Schätzungen über die Zahl der Opfer gehen auseinander, zwischen 20.000 und 30.000 Menschen sind also unter diesen Trümmern dieser plattgebombten Stadt begraben gewesen. Es ist eine zweischneidige Geschichte. Einerseits ist über dieses Massaker relativ wenig bekannt geworden, zumal im Ausland. Gleichzeitig hat das Regime aber diesen massiven Gewalteinsatz im Inland sehr wohl hervorgestrichen und sich dafür gerühmt und damit sozusagen ein Beispiel gesetzt an alle anderen, die irgendwie darüber nachgedacht haben, dem Regime entgegentreten zu wollen. So, ja, also wenn, ihr könnt das ruhig machen, aber das wird passieren. Also das ist tatsächlich offensiv als Mittel der Einschüchterung gegen mögliche Oppositionelle immer ins Feld geführt worden. Ich habe schon erwähnt, Syrien ist ein Land, in dem es jede Menge ethnische, religiöse, politische und sonstige Bruchlinien gegeben hat. Fangen wir mit der, wenn man so will, ethnischen Zusammensetzung des Landes an. Rund 90% der Syrer sind Araber. Dann kommen noch dazu Kurden, aber eben noch rund 9% Kurden. Und dazu noch eine ganze Reihe anderer Minderheiten. Armenier, Drusen, Turkmenen, Aramäer, Assyrer, Tscherkessen, was auch immer. Also eine ganze Reihe von nationalen Minderheiten. Und eine ähnliche Spaltung findet man auf religiösen Gebiet, also rund zwischen 2/3 und 3/4 der Syrer sind sunnitische Muslime. Dazu kommen aber dann noch rund 10% Christen. Christen, die vor allem in den Städten Damaskus, Homs und Aleppo beheimatet sind und die insgesamt 10 oder 11 verschiedene christliche Konfessionen umfassen. Dazu noch 4% Drusen, die also vor allem in Syrien und teilweise im syrisch-israelischen Grenzgebiet leben. Und vor allem rund 12% Alawiten. Alawiten, die im Nordwesten Syriens leben, in den recht unzugänglichen Bergregionen dieses Teils Syriens und rund um die Küstenstadt am Mittelmeer, rund um die Küstenstadt Latakia. Diese Alawiten sind eine Sekte, wenn man so will, eine religiöse Gemeinschaft, die Ende des 9., Anfang des 10. Jahrhunderts im Irak ursprünglich entstanden ist, als eine Abspaltung aus dem schiitischen Islam, über deren religiöse oder theologische Lehren ist relativ wenig bekannt. Es ist eine sehr, sehr fast geheimnisumwitterte Religion, die also nur selbst in eigenen Zugehörigkeit, also der alawitischen Religion Angehörigen zum Großteil nicht bekannt ist, sondern das theologische Wissen ist tatsächlich auf eine kleine Reihe von Predigern und Gelehrten beschränkt. Insgesamt spielt aber diese Religion tatsächlich heutzutage nicht mehr wirklich so eine große Rolle. Es ist eher ein kulturelles und ein soziales Phänomen, die diese Alawiten ausmacht. Interessant ist, dass die Alawiten im sunnitischen Islam, also aus der Gruppe sich heute eben noch nach wie vor zwei Drittel bis drei Viertel der Syrer rekrutieren, stets als Abfall vom Glauben, als Unglaube gegolten hat. Einer der wesentlichen Theologen, auf die sich heute zum Beispiel eben sunnitische Dschihadisten beziehen, Ibn Taymiyyah im 13. Jahrhundert, hat eben ganz explizit die Alawiten als Apostaten, also als Abfällige vom Glauben bezeichnet, Apostasie ist bekanntlich ein Delikt, auf das in vielen Rechtsschulen des sunnitischen Islam die Todesstrafe steht. Und so hat dieser Ibn Taymiyyah, der heute sehr gerne von Dschihadisten zitiert wird, eben explizit zur Ermordung der Alawiten aufgerufen. Wie andere Minderheiten im Nahen Osten hat das dazu geführt, dass sie sich eben in relativ unwegsame Bergregionen in Syrien zurückgezogen haben und dort relativ isoliert vom Rest des Landes gelebt haben, bis zum Ende des Osmanischen Reiches im Wesentlichen. Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg ist dieser Teil des Nahen Ostens französisches Mandatgebiet geworden. Die Franzosen hatten explizit eine Politik betrieben, die auf Minderheiten gesetzt hat und hat im Wesentlichen ihr Mandatsgebiet aufgeteilt in verschiedene Staaten, zum einen in den Libanon, den es bis dahin natürlich in der Form nicht gegeben hat, und in Syrien, aber auch in einen alawitischen Staat und eine drusische politische Einheitsstaat, einen drusischen Staat. Diese Aufspaltung des syrischen Gebietes ist auf massiven Widerstand gestoßen unter der sunnitischen Mehrheitsbevölkerung und auf Druck der Sunniten haben die Franzosen dann nach und nach diese Politik zurückgenommen und dieser alawitische Staat ist dann früher oder später zu Ende gegangen auf Druck hin der sunnitischen Araber in Syrien. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass einige prominente alawitische Aktivisten, Politaktivisten, Bürger, eine Petition an den französischen Premier damals geschrieben haben, indem sie eben für ihren eigenen Staat Werbung gemacht haben. Der Grund, den sie angeführt haben, warum es notwendig ist, den alawitischen Staat aufrechtzuerhalten, war der Geist des Hasses unter den Sunniten gegen alle anderen religiösen und ethnischen Minderheiten, hat zur Folge, dass im Fall einer sunnitischen Machtübernahme die Alawiten sozusagen der Vernichtung preisgegeben wären. Als Beispiel wurde dabei interessanterweise auf die islamische Militanz gegen die Juden in Palästina hingewiesen. Es wurde also argumentiert, die Juden, die nach Palästina gekommen sind und dort so viel zur arabischen Zivilisation beigetragen haben, die zu Wachstum geführt haben, die zu Wohlstand beigetragen haben und so weiter, waren eine große Bereicherung für Palästina und nichtsdestotrotz haben die sunnitischen Muslime den Heiligen Krieg gegen die Juden in Palästina erklärt und nichts anderes würde sozusagen mit den Minderheiten in Syrien passieren, wenn eben ein sunnitisch dominierter syrischer Staat entstehen würde. Interessant ist diese Argumentation nicht nur, weil sie aus heutiger Sicht auch überraschend ist, dass ausgerechnet die zionistische Einwanderung nach ins damalige Mandatsgebiet Palästina als herausragendes positives Beispiel hingestellt wird, sondern weil einer der Unterzeichner dieser Petition ein gewisser Suleiman al-Assad gewesen ist, der Großvater des heutigen Machthabers Assad. Syrien ist also dann in der heutigen Form entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg, immer noch mit einigen Unklarheiten, also beispielsweise hat ein großer Teil der syrischen Führung sich nie damit abgefunden, dass der Libanon ein eigener Staat ist und bis vor wenigen Jahren nicht einmal diplomatische Beziehungen mit dem Libanon unterhalten. Genauso wurde von Vertretern dieser großsyrischen Ideologie niemals akzeptiert, dass Palästina oder Israel nicht Teil Syriens ist, sondern eben als eigenständiger Staat oder Staaten existieren sollen. Genauso wenig wie bestimmte Regionen Syriens an die Türkei hätten abgetreten werden dürfen, was eben auch im Zuge des nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ein Effekt, und jetzt kommen wir schon auf die sozusagen direkt auf folgenreiche Entwicklungen für die weitere politische Situation in Syrien, ein Effekt dieser französischen an Minderheitsförderung orientierten Politik ist gewesen, dass viele Alawiten in die Armee eingetreten sind, in die syrische Armee. Für die Alawiten war das einer der wenigen möglichen Wege aus der unglaublichen Armut, die im Wesentlichen geherrscht hat in den von ihnen traditionell bewohnten Regionen Syriens. Und das hat zur Folge gehabt, dass im Wesentlichen binnen zwei Jahrzehnte die Alawiten über die Armee, über das Mittel der Armee, die Macht in Syrien übernommen haben. Die Ironie an der Sache ist also, obwohl die Alawiten, denen also ein eigener Staat von ihren sunnitischen Nachbarn versagt geblieben ist, haben im Wesentlichen dann stattdessen eben das ganze Land übernommen in Form des Assad-Regimes. Der Arabismus oder der arabische Nationalismus, der einst eben nationale und ethnische Minderheiten mit dem sunnitischen Islam oder mit sunnitischer Herrschaft hätte versöhnen sollen, ist also paradoxerweise umgekehrt worden und wurde zum Vehikel, um die sunnitische Mehrheitsbevölkerung unter die Herrschaft einer Minderheit, eben der Alawiten, zu drängen, zu versammeln. Die Herrschaft des Assad-Regimes war vor allem auch deshalb so stabil, über vier Jahrzehnte lang, weil das Regime ein sehr gut durchorganisiertes System gezielter Patronage betrieben hat. Das sind Angehörige der Alawiten irgendwie ganz überproportional im Militär tätig gewesen, sowieso in zentralen Geheimdienstfunktionen, in den verschiedensten Geheimdiensten, von Inlandsgeheimdienst über Luftwaffengeheimdienst bis was alles es noch gegeben hat. Also im Wesentlichen ein Klientel- und Patronagesystem, das unter dem alten Assad, also unter Bashar al-Assads Vater, noch eine etwas breitere Basis gehabt hat, was aber vor allem unter Bashar al-Assad sich immer in immer engere Kreise rund um einen tatsächlich Kern von der Assad-Familie zusammengezogen hat. Dazu kam noch, dass die vielen anderen Minderheiten in Syrien stets sozusagen mit die Drohung vor Augen hatten, wenn dieses Regime stürzen sollte, dann werden die Sunniten wieder die Macht übernehmen und sozusagen unter deren Kontrolle wird mit der relativen religiösen Freiheit und so weiter zu Ende sein. Dann folgt sozusagen wieder die Unterdrückung, die historisch ja durchaus bekannt gewesen ist. Das ist also mit ein Grund, warum selbst nach 2,5 Jahren Bürgerkriegs viele Angehörige von Minderheiten in Syrien, vor allem Christen, zum Teil aber auch Drusen, nach wie vor nicht die Opposition unterstützen, sondern zumal dort, seitdem dort die Islamisten immer stärker werden, ganz berechtigte Sorge um ihre eigene Stellung in Syrien haben, sollte die Opposition die Macht ergreifen. Für die Alawiten hat das Assad-Regime geheißen, dass sie aus ihren traditionellen Siedlungsgebieten ausgezogen sind, in die Städte gezogen sind, sozusagen Karriere gemacht hat. Es gab eine Konzentration nach wie vor von vor allem Kurden und Alawiten in bestimmten Regionen des Landes, aber ansonsten war der große Mix an Ethnien und Religionen sozusagen über das ganze restliche Land verteilt. Kaum eine Region, kann man sagen, ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise von einer homogenen Bevölkerung bewohnt gewesen. Und das ist halt etwas, was natürlich dann vor allem jetzt im Zuge des Krieges zum Tragen gekommen ist. Man muss insofern, auch wenn von Alawiten in diesem Fall die Rede ist, muss man vorsichtig sein. Es ist kein alawitisches Regime, aber es ist ein Regime, in dem halt vor allem einzelne oder Alawiten Karriere gemacht haben. Aber heute ist halt die Situation so, dass die Alawiten im Prinzip in Geiselhaft dieses Regimes sind. Also wenn dieses Regime fällt, droht ihnen schlicht und ergreifend die Vernichtung. So ist zumindest die Eigenwahrnehmung vieler Alawiten. Machen wir einen Sprung ein bisschen in die Gegenwart oder fast die Gegenwart. Im Jahr 2000 hat eben Bashar al-Assad die Macht übernommen. Nach der Machtübernahme von dem jungen Assad gab es eine Zeit lang so etwas, das als Damaszener Frühling in die Geschichte eingegangen ist. Also das war also die Zeit, wo es eine vorsichtige politische Öffnung gegeben hat, wo politische Debattierclubs, Vereine und so weiter zugelassen wurden, die vorher halt alle unter der Repression zu leiden hatten. Eine kurze Zeit, wo also tatsächlich die Hoffnung geherrscht hat, dass der Sohn tatsächlich so etwas wie ein Reformer sein könnte. Eine Hoffnung, vielleicht, die sich also schnell zerschlagen hat und im Wesentlichen ein Jahr später halt der ganze alte Repressionsapparat wieder zurückgekehrt ist und in voller Macht halt eben diesen kurzen Frühling oder diese kurze Öffnung wieder beendet hat. Als Assad Junior die Macht übernommen hat, war das gesamte Land im Wesentlichen in einer schweren Krise. Es war ein durch und durch korruptes Land. Es hatte ökonomisch schlicht und ergreifend mit den verknöcherten Strukturen einer sozialistischen Staatswirtschaft zu kämpfen. Wie andere Staaten des Nahen Ostens auch, hatte das zur Folge, dass eben große Teile des Landes und der Bevölkerung im Wesentlichen von staatlichen Unterstützungsleistungen abhängig gewesen ist, also subventionierten Brotpreisen, subventionierten Lebensmittelpreisen, subventionierten Energiepreisen, subventionierten Benzinpreisen etc. Was eben, wie auch in anderen Staaten der Region zur Folge hatte, dass die Bevölkerung in einer permanenten Abhängigkeit vom Staat gehalten wurde und auf dessen Almosen sozusagen angewiesen war. Dazu kam ein enorm aufgeblasener öffentlicher Sektor, der aber trotzdem immer weniger in der Lage gewesen ist, genug Jobs zur Verfügung zu stellen, um mit dem rapide ansteigenden Bevölkerungswachstum mithalten zu können. Man muss sich vorstellen, im Jahr 2010 beispielsweise waren mehr als die Hälfte der Syrer jünger als 24 Jahre alt. Das heißt, um diese ganze nachwachsenden Generationen aufnehmen zu können und versorgen zu können, hätten über 300.000 Stellen jährlich allein geschaffen werden müssen, eine Leistung, die ohnehin wenig vorhandene private Wirtschaft nicht leisten konnte und die auch der syrische Staat zunehmend nicht mehr leisten konnte. Dazu kommt, dass immer noch ein Drittel der syrischen Bevölkerung im Wesentlichen in der Landwirtschaft tätig gewesen ist, dies aber auch wiederum so improfitabel gewesen ist, dass sie nur durch staatliche Unterstützung existieren konnte. Assad hat dann tatsächlich ein Programm wirtschaftlicher Modernisierung eingeleitet in Syrien. Wiederum gibt es da Parallelen zu anderen Staaten. In erster Linie müsste man an den Fall Ägypten denken. Eine Gruppe von Reformern im Umkreis von Assad hat einige Schritte unternommen. Es ist also eine Öffnung der syrischen Börse, es sind private Banken zugelassen worden, es sind freie Wirtschaftszonen eingerichtet worden, es gab eine Öffnung der Wirtschaft in gewisser Hinsicht, es gab den Versuch eher auf Exportwirtschaft und zum Teil auch auf Tourismus zu setzen, es gab wie auch anderswo Privatisierung von Staatsbetrieben und ähnliche Maßnahmen. Diese Reformen haben im Wesentlichen einem engen Zirkel rund um die Führung von Assad zu enormen Reichtum verholfen und sind, wenn man das soziologisch sehen will, vor allem den eher moderneren Schichten in den großen Städten zugute gekommen. Die Kehrseite dieser Reformen war eine Vernachlässigung der ländlichen Regionen Syriens, ein Verfall der Infrastruktur, weil es einfach nicht mehr in staatliche Infrastrukturprojekte außerhalb der Großstädte investiert wurde. Und all das hat im Wesentlichen zu einer Verschärfung der im Land ohnehin vorhandenen vielfältigen Spannungen geführt. Vor allem die Kürzung staatlicher Leistungen und staatlicher Zuschüsse hat eine enorme Verarmung über weite Teile Syriens zur Folge gehabt, deren Ergebnis wiederum eine enorme Landflucht gewesen ist. Das heißt also speziell die syrischen Städte wie Damaskus und Aleppo haben in den letzten Jahren ein enormes Wachstum hingelegt, was halt nachvollziehbarerweise eine ganze Reihe von Problemen und Spannungen zur Folge hatte. Insgesamt kann man also sagen, dass die Wirtschaftsreformen von Assad zu einem langsamen Verfall oder Rückzug des Staates aus weiten Teilen der Gesellschaft geführt hat. Das heißt, indem aber diese Modernisierung, wie sie genannt wurde, nicht gleichzeitig mit politischen Schritten begleitet wurde, mit einer Art von politischer Modernisierung, hat das also zur Folge gehabt, dass der Einfluss des engsten Zirkels um Assad immer größer geworden ist, dass der Reichtum die Profiteure dieser Wirtschaft sich im engeren Zirkel rund um Assad gefunden haben, dass die Bedeutung der Ba'ath-Partei, die sich vor allem halt auf ländliche Regionen und so weiter gestützt hat, also von ihrer Mitgliedschaft und von ihren Anhängern her, dass die Bedeutung der Ba'ath-Partei immer weiter zurückgegangen ist und vor allem, dass noch mehr als schon zuvor einfach auf nackte Repression gesetzt wurde, um mit Missmut im Lande umzugehen. Das hat also vor allem auch sich bezogen auf die peripheren Regionen des Landes, auf die ländlichen Regionen, die also nicht nur vernachlässigt wurden, sondern eben noch stärker als sonst mit staatlicher Repression konfrontiert gewesen sind. Das ist sozusagen die Gemengelage, die es gab, bevor 2010 im Wesentlichen in Tunesien und Ägypten die politischen Umwälzungen im arabischen Raum begonnen haben. Und ein Jahr später, Anfang 2011 natürlich, auch Syrien erreicht haben. Anfang 2011 hat sich Assad zunächst in Interviews auch mit westlichen Medien noch hingestellt und hat also behauptet, anders als in Tunesien und Ägypten wird es in Syrien zu keinerlei Protesten kommen, weil erstens ist das Land lang nicht so korrupt und so weiter. Zweitens hat er ja genau sein Ohr am Willen des Volkes und deswegen ist ja Syrien auch nicht ein Lakai des Westens, so wie das Ägypten gewesen ist. Also so hat er das zumindest verstanden. Und vor allem also, weil das so ein Frontstaat im Kampf gegen westliche Dominanz ist und das Regime also so fest mit der Bevölkerung verankert ist, würde es also in Syrien nicht zu Demonstrationen oder Protesten kommen. Die Prophezeiung hat natürlich nicht lang gehalten. Mitte Februar gab es erste Demonstrationen, Protestkundgebungen in Damaskus. Die waren noch getragen eher von der traditionellen politischen Opposition, von traditionellen politischen Oppositionellen und sind im Wesentlichen ohne größere Auswirkungen vorübergegangen. Anders dann Anfang März in Dara, einer Stadt im Süden Syriens, nahe der jordanischen Grenze. Da haben ein paar Kinder Anti-Regime-Graffitis an Wände geschrieben, also so Sprüche, die halt aus Ägypten oder Tunesien auch bekannt waren, also was weiß ich, das Volk fordert den Sturz des Regimes und solche Sachen. Und die sind verhaftet worden und als dann prominente Bürger der Stadt und das ist tatsächlich eine Region, in der auch noch Stammestraditionen eine große Rolle haben, also noch Stammesnotable dann zu dem örtlichen Gouverneur gegangen sind und sich für die Kinder eingesetzt haben und gefordert haben, dass die freigelassen werden, haben die politischen und Sicherheitskräfte im Wesentlichen darauf reagiert, dass sie gesagt haben, sie sollen auf die Kinder vergessen, wenn sie Kinder wollen, sollen sie halt neue machen. Und als die Kinder dann ein paar Wochen später freigelassen wurden, sind also überall auf ihren Körpern noch Spuren von bestialischer Folter zu sehen gewesen. Also im Wesentlichen war die Situation, dass die Sicherheitskräfte 12-jährige, 13-jährige Kinder fast zu Tode gefoltert haben. Das wiederum hat zu Protesten geführt gegen die örtlichen Sicherheitsbehörden und gegen die örtlichen Gouverneure, die abgesehen davon keine lokalen Personen gewesen sind, sondern aus anderen Teilen Syriens gekommen sind. Einer der wesentlichen Leute im Sicherheitsapparat von Dara war beispielsweise ein Cousin von Assad. Es gab also Demonstrationen, nachdem diese Kinder da mit Folterspuren aufgetaucht sind, auf die das Regime sofort mit Repression reagiert hat. Es gab Angriffe auf Protestkundgebungen, auf Protestmärsche. Scharfschützen haben die Demonstranten unter Feuer genommen. Im Laufe der Zeit ist die Stadt im Wesentlichen abgeriegelt worden, Wasser ist abgestellt worden, Strom ist abgedreht worden. Es gab Angriffe auf Krankenwagen und auf Ärzte, die versucht haben, eben die Verletzten zu versorgen und so weiter und so fort. Alles in allem lagen nach rund 10 Tagen über 200 Tote in den Krankenhäusern und auf den Straßen daraus. Das war also der Beginn der Entwicklung, die dann im Laufe eines halben Jahres zum Bürgerkrieg geführt hat, mit dem wir jetzt konfrontiert sind. Ich habe am Anfang lange über die verschiedenen religiösen, ethnischen Spaltungen des Landes geredet. Die sind insofern wichtig, als man, wenn man sich anschaut, welche Teile des Landes haben sich dem Aufstand angeschlossen und welche Teile sind eher ruhig oder passiv geblieben oder haben sogar das Regime unterstützt, dann findet man sozusagen, dann kann man sich genau an diesen Spaltungen, aus diesen ethnischen und religiösen Spaltungen recht gut orientieren. Man könnte also sozusagen eine politische Geografie der Rebellion ziehen, die recht leicht nachvollziehbar ist. Dara, diese Stadt, in der es angefangen hat, beispielsweise, ist also in einer wesentlich landwirtschaftlich geprägten Region, also einer Region, ich habe es vorher erzählt, die unter der Modernisierungspolitik des Regimes enorm gelitten hat und enorm verarmt ist in den letzten Jahren. Dutzende Orte in dieser Provinz sind schlicht und ergreifend verlassen worden, weil die Menschen keine Überlebensmöglichkeiten mehr gesehen haben und die Menschen sind halt irgendwie dann in die armen Slums von der größeren Städte gezogen. Für diese Gegend hat eben die Modernisierung im Wesentlichen Niedergang, Vernachlässigung, Armut und Leiden bedeutet. Sofern der Staat überhaupt in dieser Region noch präsent gewesen ist, dann eben nur über das Mittel der repressiven Apparate, Sicherheitspolizei, Geheimdienste. Gegenden wie diese, die eben früher die Basis des Regimes im Wesentlichen gebildet haben, von der Rekrutierung der Baath-Partei her, sind jetzt aufgrund der Politik des Assad-Regimes zu Kernzellen des Widerstandes gegen das Regime mutiert. Ähnliche Umstände wie in Dara und der darumliegenden Provinz findet man eben auch an den anderen Orten in Syrien, die sich schon zum frühen Zeitpunkt begonnen haben, mit der Rebellion sozusagen zu solidarisieren oder angefangen haben, gegen das Regime zu protestieren. Beispielsweise in der Provinz Idlib im Nordwesten des Landes, ganz ähnliche Situation. Das waren die Faktoren, die in diesen Regionen zum Tragen gekommen sind. Ein bisschen anders sah es aus in den größeren Städten. Die ersten beiden größeren Städte, in denen es zu größeren Protestkundgebungen und Demonstrationen gekommen ist, waren Homs und Hama. Von Hama war vorher schon mal die Rede. Hama, eben dieser Ort, in dem 1982 dieses Massaker stattgefunden hat. Die Wunden dieses Massakers sind in dieser Stadt immer noch präsent. Eine Stadt, die auch als Vergeltung für den Muslimbrüderaufstand damals vom Regime konsequent vernachlässigt wurde. Also eine ohnehin enorm benachteiligte Stadt in Syrien. In Homs eine ähnliche Geschichte, eine Stadt, die zwar von den Modernisierungsbestrebungen des Regimes profitiert hat, aber eben nur bestimmte Teile und nur bestimmte Schichten von Homs. Eine schmale Schicht von Regime-Günstlingen in Homs hat eben davon profitiert und zumindest aus Sicht der Opposition hat der Vorwurf immer gelautet, es sind vor allem die alawitischen Bezirke in Homs, die halt von staatlichen Projekten profitiert haben. Und es waren eben die sunnitischen und vor allem die sunnitischen Bezirke in Homs, in denen der Protest losgegangen ist und es teilweise mit Beteiligung von christlichen Zirkeln und so weiter. Und es braucht nicht dazu gesagt werden, die alawitischen Bezirke von Homs haben sich an der Rebellion nicht beteiligt. Anders hat die Aufstandsdynamik in einigen anderen Regionen Syriens ausgeschaut, vor allem an Ortschaften entlang der türkischen und beziehungsweise der libanesischen Grenze. Das waren Orte und Gegenden, in denen es traditionell Menschen schon immer vom Schmuggel gelebt haben, von Schmuggelwaren, vom Warenschmuggel in die Türkei und in den Libanon. Was sie ohnehin schon immer in einen gewissen Konflikt, sagen wir mal vorsichtig, mit der Staatsmacht gebracht hat, mit Ausnahme der örtlichen korrupten Funktionäre des Systems, die halt auch von dem Schmuggel profitiert haben, aber auf jeden Fall immer schon einen Konflikt mit der Staatsmacht natürlich bedeutet haben. Und das waren also Gegenden, in denen die Leute auch tatsächlich schon immer bewaffnet gewesen sind. Das waren auch die Gegenden, in denen es schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt zu einer, wenn man so will, Militarisierung des Regimeprotests gekommen ist. Also die hatten von Anfang an Waffen und haben die auch eingesetzt. Relativ früh hatten die Proteste auch in Damaskus begonnen, aber auch wiederum nur in bestimmten Stadtteilen von Damaskus. Vor allem in den sunnitischen Bezirken und Vororten wie Ost-Ghuta beispielsweise, der Ort, an dem am 21. August diesen Jahres dieser massive Chemiewaffeneinsatz stattgefunden hat beispielsweise. Das waren im Wesentlichen eigentlich früher Vororte, ländliche Vororte der Stadt, die aber durch das enorme Wachstum von Damaskus in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach sukzessive mit der Stadt verschmolzen sind und jetzt einfach ja, Slumviertel in Damaskus sind, die im Wesentlichen eben von Armut und enormer Arbeitslosigkeit und eben den vielen Neuzuzüglingen aus den ländlichen Regionen leiden müssen. In Damaskus haben sich auch recht früh einige sunnitische Mittelstandsviertel beteiligt, Händler und kleine Geschäftsleute, die von der Modernisierungspolitik von Assad im Wesentlichen nicht profitiert haben, die nicht zu diesem relativ überschaubaren Kreis von Leuten gehört haben, die reich geworden sind durch die Assad-Politik. Auf der anderen Seite gab es aber in Damaskus auch Viertel, wie beispielsweise Metze 68, ein alawitisches Slum-Viertel im Wesentlichen, wo noch Mitte 2011 zum Beispiel relativ große Pro-Regime-Demonstrationen organisiert wurden. Gleichzeitig gab es christliche und russische Bezirke in Damaskus, die im Wesentlichen sich rausgehalten haben, die sich also weder pro Regime geäußert haben, noch sich an der Rebellion beteiligt haben. Aleppo, die größte Stadt Syriens und Handelsmetropole und eine Stadt mit einem unvergleichlich größeren internationalen Flair, als das Damaskus ist, Aleppo blieb bis Anfang 2012, also fast ein Jahr lang, von den Protesten relativ unberührt. Es ist eine Stadt mit einer sunnitisch-konservativen Mehrheit, in der aber auch eben sehr viele Kurden und sehr viele Christen leben. Die haben aus einer Reihe von Gründen sich nicht an den Protesten und am Aufstand gegen Assad beteiligt. Vielleicht ist es sinnvoll, an der Stelle einfach so ein bisschen mal einen Überblick darüber zu geben, diese ethnischen Spaltungen, wie die sich sozusagen dann im Moment des Beginns des Krieges ausgewirkt haben. Die Kurden beispielsweise, die jahrzehntelang vom Assad-Regime, also nicht nur vom Assad-Regime, vom syrischen Regime und dann auch vom Assad-Regime nicht als Staatsbürger akzeptiert wurden, also unter der sunnitisch-arabisch-nationalistischen Ideologie gab es nur Araber. Syrien ist ein arabisches Land. Es wurde schlicht und ergreifend geleugnet, dass es eine kurdische Minderheit gibt, die nicht Araber sind. Das heißt, denen wurde über weite Strecken die Staatsbürgerschaft nicht gewährt. Die waren die ganze Zeit keine Staatsbürger Syriens. Das war übrigens einer der ersten Schritte des Regimes, als der Aufstand losgebrochen ist. Da war plötzlich möglich, was Jahrzehnte nicht gegangen ist. Und sozusagen über die Nacht sind Hunderttausende Kurden plötzlich zu stolzen syrischen Staatsbürgern geworden. Die Kurden hatten schon im letzten Jahrzehnt, 2004, einmal gegen das Assad-Regime versucht zu protestieren und aufzustehen. Eine Rebellion, die damals brutal niedergeschlagen wurde und vor allem, was vielen Kurden noch in Erinnerung ist, die vor allem keinerlei Solidarität aus den anderen Regionen Syriens erfahren hat. Das heißt, die Kurden sind damals vollkommen allein im Regen stehen gelassen worden und der Repression des Regimes ausgesetzt gewesen. Deswegen sind viele Kurden sehr vorsichtig gewesen, als 2011 jetzt die Proteste gegen das Regime losgegangen sind, sich daran zu beteiligen. Erstens die böse Erinnerung daran, wie sie im Prinzip im Stich gelassen wurden vom Rest des Landes. Dann aber auch die Frage, ja, wie würde denn die Opposition mit den kurdischen Forderungen umgehen? Das war also eine Sache, die keineswegs ausgemacht gewesen ist. Die kurdische Strategie hat und besteht im Wesentlichen noch immer darin, wenn Syrien im Bürgerkrieg untergeht, so wie es das tut, dann kann das eigentlich die kurdische Position nur stärken. Es ist versucht worden, sich nicht an den Krieg direkt zu beteiligen, sondern einfach vor Ort Fakten zu schaffen. Also ein bisschen erinnert die Geschichte an die Entwicklung des Nordirak schon unter der Herrschaft Saddam Husseins, aber dann vor allem nach dem Sturz Saddam Husseins, wo man sich nicht groß an den politischen Streitereien in Bagdad beteiligt hat, sondern de facto vor Ort Fakten geschaffen hat und im Prinzip einen autonomen, ja, nicht kurdischen Staat, aber zumindest eine autonomische regionale Regierung aufgebaut hat. Das ist vom Assad-Regime zum Teil auch dadurch bestärkt worden, diese Tendenz, weil das Regime sich relativ früh im Wesentlichen aus dem Norden Syriens und aus den kurdischen Gebieten einfach zurückgezogen hat. Die Taktik des Regimes oder die Überlegung des Regimes ist gewesen, also erstens, sie können sowieso nicht das ganze Land unter Kontrolle behalten, dazu waren einfach die Kapazitäten nicht vorhanden. Aber wenn man die Kurden einfach machen lässt, was sie eben machen wollen, dann wird das über kurz oder lang zu Konflikten zwischen der Opposition, zwischen den Rebellen und den Kurden führen. Und das wird wiederum sozusagen das Anti-Assad-Lager schwächen. Und darüber hinaus sind das Gebiete, die an der Grenze zur Türkei liegen. Und Assad hat darauf gehofft, im Wesentlichen, dass die Türkei es nicht zulassen wird, dass direkt an ihrer Grenze ein, wie auch immer, kurdische Entität entstehen wird. Natürlich in der Befürchtung, dass daraufhin irgendwie halt die Kurden in der Türkei wieder sozusagen politische Forderungen erheben werden. Also im Wesentlichen hat sich das Assad-Regime aus diesen kurdischen Siedlungsgebieten zurückgezogen und heute muss man sagen, zum Teil ist auch seine Kalkulation aufgegangen, was den Konflikt mit der Opposition betrifft. Also heutzutage liest man immer wieder über bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen kurdischen Einheiten auf der einen Seite und diversen islamistischen Oppositionsgruppierungen. Es gab vor ein paar Wochen ganz massive Auseinandersetzungen, die zu einer großen Fluchtwelle beispielsweise von diesen kurdischen, syrischen Gebieten in den Nordirak geführt haben. Also diese Rechnung des Regimes geht zum Teil auf jeden Fall aus. Die Drusen, die in Syrien leben, haben sich im Wesentlichen rausgehalten aus dem Konflikt. Das ist eine Sache, an der sie sich nicht beteiligen. Was zur Folge hat, dass die Provinz, in der sie vor allem leben, bis heute die Provinz ist, in der es am geringsten, die wenigsten Opferzahlen zu verzeichnen gibt, also weder Verletzte noch Tote, obwohl sie in regional, sozusagen in unmittelbarer Nähe des Aufstandszentrums Dara liegt. Die Schiiten, die in Syrien leben, haben sich im Wesentlichen bis heute mit dem Regime verbündet. Der Grund ist natürlich darin zu finden, dass zwei Schutzmächte des Regimes, der Iran und die Hezbollah, natürlich schiitisch geprägt sind. Die Hezbollah ist eine schiitische Islamistenorganisation, der Iran ist ein schiitischer Gottesstaat. Für die stellt sich die Situation ein bisschen ähnlich dar wie für die unmittelbare Basis des Regimes unter den Alawiten. Die sind auf Gedeih und Verderb sozusagen am Überleben des Regimes interessiert. Die Beteiligung der Hezbollah und des Iran an der Niederschlagung des Aufstands tut natürlich sein Übriges dazu, die Position der Schiiten in Syrien durchaus prekär zu machen. Ähnliches, allerdings nicht so ausdrücklich, gilt auch für die Christen für viele Christen in Syrien. Die können sich noch sehr gut erinnern, was mit den Christen im Irak passiert ist, nachdem Saddam Hussein gestürzt wurde. Also im Prinzip regelrechte Christenverfolgung und ein Schrumpfen der ehemals sehr starken christlichen Gemeinde im Irak. Sie können sich aber auch daran erinnern, noch gut, was mit den Christen in Ägypten passiert ist, nachdem Mubarak gestürzt wurde. Nämlich ja genauso, also Christenverfolgungen, Angriffe auf Kirchen, alle möglichen Geschichten. Das heißt, unter den Christen in Syrien besteht vor allem die Angst, dass wenn die Opposition an die Macht kommt und vor allem wenn islamistische Kräfte in der Opposition an die Macht kommen sollten, dann würde das für die Christen in Syrien ein ähnliches Schicksal bedeuten wie für die Christen im Irak, der Sturz Husseins oder eben Mubaraks in Ägypten. Ja, die Alawiten, auf die brauchen wir nicht sonderlich näher einzugehen, die sind eben mit dem Regime verbunden, ob sie das wollen oder nicht. Es gibt zwar einige prominente Alawiten in den Reihen der Opposition, also in diesen verschiedenen Oppositionsbündnissen gibt es einige alawitische Köpfe, aber unter den vielen Überläufern, die es von Anfang an gegeben hat, also Überläufer aus dem Assad-Lager ins Rebellenlager, muss man festhalten, dass sich so gut wie keine prominenten alawitischen Führungskräfte des Regimes befunden haben. Es sind einige wichtige Leute übergelaufen, das waren aber in der Regel Sunniten, die beispielsweise im Militär tätig gewesen sind, in verschiedenen Geheimdienstorganisationen. Aus den Reihen der Alawiten gab es so gut wie keine nennenswerten und relevanten wichtigen Überläufer ins Lager der Opposition. In den Kerngebieten der Alawiten in Syrien sind bewaffnete Selbstschutzverbände aufgestellt worden, die also dort versuchen sollen, die Regionen gegen sunnitische Eindringlinge sozusagen zu verteidigen. Es gab in Latakia, in dieser Küstenstadt, einige Unruhen und Demonstrationen, aber eben bezeichnenderweise nur in einigen sunnitischen Bezirken und in den palästinensischen Flüchtlingslagern in Latakia. Zieht man ein Resümee dieses Überblicks über die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Orte in Syrien, da muss man sagen, der Aufstand hat in erster Linie als eine sunnitisch-konservative Angelegenheit begonnen. Es war eine Sache der provinziellen Unter- und Mittelschichten, wobei eben lokale Faktoren eine sehr große Rolle gespielt haben dabei, ob ein bestimmter Ort, eine bestimmte Region sich nun an dem Aufstand beteiligt oder eben nicht. Bei weitem nicht alle Sunniten, das muss man natürlich dazu sagen, unterstützen den Aufstand. Es gibt noch immer weite sunnitische Kreise, die nach wie vor dem Regime, nicht unterstützen, aber zumindest nicht übergelaufen sind in die Reihen der Opposition. Das ist die sunnitische Mittel- und Oberschicht, das sind sunnitische Wirtschaftstreibende, die einfach deren wirtschaftliche Existenz vom Überleben des Regimes abhängt. Einige Händler und so weiter. Und nicht zuletzt auch die gebildeten städtischen sunnitischen Schichten, die genauso sozusagen mit Grauen sehen, dass irgendwelche islamistischen Radikalen in der Provinz sozusagen die Macht übernehmen und die genauso von der Art von Islamismus sozusagen nichts wissen wollen. Die sind nach wie vor nicht auf Seiten der Opposition. An diesem Punkt ist eine Anmerkung wichtig. Die Rebellion ist zwar eine konservativ-sunnitische Angelegenheit hauptsächlich gewesen von Anfang an, es gab aber so gut wie keine islamistische Komponente zu Beginn der Demonstrationen und des Aufstands 2011. Nach dem Massaker von Hama 1982 und nach der Niederschlagung des Aufstandes der Muslimbrüder haben die Muslimbrüder im Land selber so gut wie keinerlei organisatorische Strukturen mehr gehabt. Es gab die syrische Muslimbruderschaft noch, aber als Auslandsorganisation im Wesentlichen mit kaum Kontakten und kaum Organisationen, Strukturen in Syrien selbst. Die Ironie, also Assad hat natürlich von Anfang an behauptet, dass das Ganze eine Sache von Ausland reingekommenen islamistischen Terroristen und so weiter ist. Das war am Anfang reine Propaganda und hatte tatsächlich überhaupt kein Fundament in dem, was tatsächlich passiert ist. Es ist aber absurderweise, es ist eine sehr ironische Strategie gewesen von Assad, vor allem von Anfang an die ganze Sache als islamistischen Aufstand hinzustellen und als Al-Qaida-Organisation und ähnliche, als ganze Angelegenheit von ähnlichen Terrororganisationen, weil es war der gleiche Assad, der während des Irakkriegs im Wesentlichen noch geleugnet hat, dass sowas wie Al-Qaida überhaupt existiert. Damals hat er gesagt, die Vorstellung, dass es eine Terrororganisation namens Al-Qaida und einen Osama Bin Laden gibt, das ist westliche Propaganda, die nur in die Welt gesetzt wird, um den Islam niederzuhalten und um die arabische Welt niederzuhalten. Und es gibt Al-Qaida im Wesentlichen nicht. Seit dem Aufstand in Syrien ist er plötzlich überzeugt davon, okay, es gibt sie doch und die stecken halt von Anfang an dahinter. Von Anfang an gab es sektiererische Komponenten in dem Aufstand in Syrien. Die sind aber tatsächlich erst im Laufe, je länger sich dieser Konflikt hingezogen hat, je blutiger er geworden ist und je militarisierter die Auseinandersetzung geworden ist, umso wichtiger sind diese sektiererischen Komponenten, also die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen ethnischen, teilweise religiösen Gruppierungen geworden. Heute ist das ein ganz entscheidender Punkt, der also dazu führt, dass ganz gezielt bestimmte Regionen erobert oder gehalten werden sollen. Und das sind also dann Gegenden, wo halt Massaker stattfinden, wo teilweise Vertreibungen stattfinden, wo Dörfer so lange bombardiert werden, bis die Bevölkerung einfach flieht. Und das sind halt Versuche, zum Teil in strategisch wichtigen Regionen einfach sowas wie ethnisch gesäuberte Regionen zu schaffen, um halt im Kampf um Syrien geschlossene Siedlungsgebiete herzustellen, die irgendwie zu halten sind. Rund ein halbes Jahr lang waren die Proteste relativ friedlich. Proteste, die von lokalen Koordinierungskomitees im Lande organisiert wurden. Das waren junge Syrer, die mit der traditionellen syrischen Opposition überhaupt nichts zu tun hatten. Also es gab viele syrische Oppositionsgruppierungen, viele davon im Ausland, heillos zerstritten, wie in vielen anderen Ländern auch. Die haben aber tatsächlich mit dem Aufstand selber kaum was zu tun gehabt. Das waren junge Aktivisten im Wesentlichen, die vollkommen abseits der traditionellen syrischen Opposition zu finden gewesen sind. Im Ausland ist dann, also ebenfalls im Ausland, ist dann als Vertretung dieser Opposition, als Art Dachbündnisorganisation der syrische Nationalrat gegründet worden, im August 2011. Eine Organisation, die, obwohl die Muslimbrüder in Syrien selber kaum etwas zu reden halten und nicht verankert gewesen sind, trotzdem maßgeblich von Muslimbrüdern dominiert wurde. Also die Auslandsorganisation, die Auslandsvertretung war von Anfang an eine, die maßgeblich von Muslimbrüdern getragen wurde. Dieser syrische Nationalrat hat im Wesentlichen schnell jegliches Vertrauen, das ihm jemals entgegengebracht worden sein sollte, schnell verloren. Eine Beobachterin hat das mal dann so treffend zusammengefasst, indem sie gesagt hat, also für die westlichen Regierungen ist der Nationalrat nach außen hin zu vielstimmig und uneinheitlich, für die Säkularen ist er zu islamisch, für die Kurden ist er zu arabisch und für die Demonstranten im Land, also in Syrien selber, ist er in erster Linie ineffektiv und spielt für sie keine Rolle. Im November 2012 ist dieser syrische Nationalrat von der Nationalen Koalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte abgelöst worden. Wiederum so ein Bündnis, das im Wesentlichen von Auslandsoppositionellen getragen wird. Das ist das Bündnis, das mittlerweile von vielen westlichen Staaten als legitime Vertretung des syrischen Volkes betrachtet wird. Das sind die, mit denen auf offizieller politischer Ebene zusammengearbeitet wird. Was nichts daran ändert, dass es nach wie vor ein heillos zerstrittener Haufen von unterschiedlichen Interessen ist und in dem auch nach wie vor die Muslimbrüder zwar nicht mehr so dominant sind, wie sie das noch zuvor beim syrischen Nationalrat waren, aber immer noch eine wichtige Rolle spielen. Wenn man sich den Verlauf dieses Aufstandes anschaut, dann muss man feststellen, das Regime hat von Anfang an auf Repression gesetzt und hat wohl auch wirklich gehofft, damit durchkommen zu können. Also diese Hoffnung hat sich natürlich recht schnell verflüssigt. Was dann passiert ist, ist, dass man ein Muster eskalierender Gewalt von Regimeseite beobachten konnte. Jede neue Eskalationsstufe ist erst einmal ausprobiert worden und das Regime hat geschaut, wie reagiert das Ausland darauf, wenn wir jetzt das tun. Und wenn das Ausland aus Regimesicht befriedigend reagiert hat, nämlich nicht, dann sind eben die neuen Gewaltmittel auf größerer Front eingesetzt worden. Das heißt also, dass ein Eskalationsschritt der Gewalt nach dem anderen kam, als traditionelle Methoden anfangs zur Unterdrückung der Opposition nicht ausgereicht haben, sind im Frühling 2011 zunächst Infanterieeinheiten eingesetzt worden und gepanzerte Einheiten. Im Herbst 2011 folgte dann der Beschuss durch Artillerieeinheiten. Im Frühling 2012 wurden dann zum ersten Mal massiv Luftwaffenkräfte eingesetzt. Ab Sommer 2012 sind dann unter anderem Streubomben und ähnliche Geschichten eingesetzt worden. Als letzte Stufe dieser konventionellen Kriegsführung tatsächlich dann der Beschuss von Städten mit den berüchtigten Scud-Raketen im Herbst 2012. Und das wurde dann natürlich letztlich noch übertroffen im Laufe des Jahres 2013 durch den Einsatz von Chemiewaffen. Die Bewaffnung, auf der anderen Seite, die Bewaffnung der Rebellion ist schrittweise vonstatten gegangen. Anfangs gab es große Skepsis dagegen, sich auf die militärische Auseinandersetzung einzulassen. Nicht nur, weil das syrische Militär ganz eindeutig natürlich stärker ausgerüstet und stärker positioniert ist, als das irgendwelche desperaten Rebellengruppen gewesen sind, sondern es gab eine ganze Reihe von anderen Gründen. Aber letztlich gab es schlicht und ergreifend keine Alternative dazu, als auch auf Oppositionsseiten, zum Teil zur Selbstverteidigung, zum Teil um Macht, ein Machtvakuum zu füllen, das in bestimmten Regionen entstanden ist, zum Teil als Reaktion auf fehlende internationale Unterstützung und so weiter, schlicht und ergreifend auch die Bewaffnung vorzunehmen. Seit Anfang 2012, muss man sagen, ist von dem ursprünglich zivilen und friedlichen Charakter der Demonstrationen nichts mehr da. Es ist ein regelrechter Bürgerkrieg, schlicht und ergreifend. Ein Bürgerkrieg, der lange Zeit von einem militärischen Patt gekennzeichnet gewesen ist, soll heißen, das Regime war auf der einen Seite nicht in der Lage, das ganze Land wieder unter Kontrolle zu kriegen. Dazu fehlten die Ressourcen, dazu war es personell einfach zu schlecht aufgestellt. Gleichzeitig war aber die Opposition auch nicht in der Lage, das Regime zu stürzen, sodass also über lange Zeit im Wesentlichen sich kaum Veränderungen am Boden ergeben haben. Das hat sich 2013 tatsächlich ein bisschen dadurch geändert, dass die Hisbollah ganz massiv in den Krieg eingegriffen hat. Die hat zwar von Anfang an das Assad-Regime gestützt, aber ist auf direkten Befehl des Iran im Prinzip im Frühjahr 2013 so richtig in die Offensive gegangen. Und das hat tatsächlich auf dem Boden eine Stärkung der Position des Regimes und eine Schwächung der Opposition zur Folge gehabt. So ist die Lage im Land. Der zweite Punkt, der aber ganz wichtig ist, und ich habe es am Anfang erwähnt, ist, man kann den syrischen Bürgerkrieg und das, was sich dort entwickelt, nicht verstehen, wenn man das Ganze nicht vor dem Hintergrund der regionalen Konflikte und vor dem Hintergrund der internationalen Lage betrachtet. Syrien ist zum Hauptkriegsschauplatz geworden, eine Auseinandersetzung, die seit ein paar Jahrzehnten, auch wenn es im Westen selten zur Kenntnis genommen wurde, die Region bestimmt. Es ist ein lange Zeit kalter Krieg, der in Syrien jetzt alles andere als kalt ist mittlerweile, der mit der Islamischen Revolution 1979 im Iran begonnen hat und seit damals ganz prägend für die Region ist. Ein kalter Krieg, in dem sich im Wesentlichen eine iranische Achse auf der einen Seite befindet, die lange Zeit bestanden hat aus dem Iran, aus Syrien, das von Anfang an ein Verbündeter des Iran gewesen ist, seit der Islamischen Revolution, und der libanesischen Hisbollah. Dann gab es noch andere Gruppierungen, die in diesem Bündnis mit dabei waren, die Hamas beispielsweise, nach dem Sturz Saddam Husseins teilweise auch der Irak, der immer weiter ins iranische Einflussgebiet einrückt, und lange Zeit auch Katar. Das waren also so im Wesentlichen die iranische Achse, die eben auf einen Umsturz der bestehenden Machtverhältnisse in der Region im Nahen Osten abzielt und im Wesentlichen auf eine Zurückdrängung des westlichen Einflusses, auf eine Zurückdrängung der USA, auf den Krieg gegen Israel, auf den Sturz der existierenden arabischen Regime abzielt. Das ist der eine Block. Auf der anderen Seite steht eben sozusagen ein Block, den man Status Quo-Mächte nennen könnte oder welche anderen Namen man sich auch immer einfallen lassen will. Das sind im Wesentlichen Saudi-Arabien, Ägypten und die Golfstaaten, die alle den Iran als eine existenzielle Bedrohung sehen. Und es ist deswegen auch kein Wunder, dass das also die Länder sind, die, wenn man sich an die WikiLeaks-Veröffentlichungen erinnert, dass das die Länder sind, die ganz offen die Amerikaner auch immer wieder dazu aufgefordert haben, der Schlange das Haupt abzuhacken, also sprich gegen den Iran militärisch loszuschlagen. Das sind also die zwei Fronten, die sich da, zwei Achsen, die sich ergeben haben. Und diese beiden Achsen sind auch die, die im Wesentlichen in Syrien den Krieg ausfechten. Man hat auf der einen Seite das Regime, das ganz massiv vom Iran und von der Hisbollah unterstützt wird. Der Iran hat von Anfang an klargemacht, es kommt nicht in Frage, dass die Achse des Widerstandes, wie Sie das bezeichnen, aufgebrochen werden kann durch zionistische und westliche Agenten und Terroristen sozusagen. Und sie werden alles in ihrer Machtstelle tun, um Syrien sozusagen bei der Stange zu halten. Gleichzeitig weiß das andere Lager des Kalten Krieges im Nahen Osten haargenau, dass Syrien der wesentliche Verbündete des Iran ist. Syrien ist der einzige arabische Staat, der mit dem Iran verbündet ist. Und Syrien aus dieser Allianz raus brechen zu können, indem man das syrische Regime stürzt, wäre natürlich eine unglaubliche Schwächung. Würde eine unglaubliche Schwächung nicht nur des Iran bedeuten, sondern würde beispielsweise auch im Libanon die Karten vollkommen neu mischen, weil die Position der Hisbollah, die von Iran und Syrien unterstützt wird, im Libanon prekär werden würde, in dem Moment, wo das syrische Regime zusammenbricht. Diese beiden Blöcke sozusagen kämpfen in Syrien um regionale, oder Syrien ist ein Schauplatz des Kampfes um regionale Vorherrschaft zwischen diesen beiden Blöcken. Wie hat darüber hinaus die internationale Akteure, wie haben die darauf reagiert? Nun, Russland ist überhaupt keine Frage, die stehen von Anfang an hinter dem Regime. Die Opposition kann dagegen auf keine einheitliche Unterstützung hoffen. Der Westen hat von Anfang an im Wesentlichen in Syrien einfach nicht eingreifen wollen, hat, sofern Unterstützung gegeben wurde, die im Prinzip outgesourced sozusagen, also sie hat im Prinzip lokalen Akteuren wie der Türkei, wie Saudi-Arabien, wie Katar überlassen, die Oppositionskräfte und die Rebellen zu unterstützen, politisch, militärisch, finanziell. Damit haben die Europäer und die USA aber auch akzeptiert, dass ihnen im Grunde jegliche Möglichkeit aus der Hand genommen wird, Einfluss auszuüben auf die Rebellen, auf die Oppositionskräfte. Es wurde immer der Grund angeführt, man könne die Opposition nicht militärisch unterstützen, weil man wüsste ja nie, in welchen Händen die Waffen letztlich landen würden. Es wurde immer auf Afghanistan verwiesen und auf die Mujahideen auf Afghanistan, die dann halt die ursprünglich gegen die Sowjetunion gelieferten Stinger-Raketen dazu verwendet haben, um Amerikaner vom Himmel zu schießen. Also den Fehler wolle man also in Syrien nicht noch einmal begehen. Und diese Form des Outsourcing, also selber nicht aktiv einzugreifen, selber keine militärische Unterstützung zu geben, sondern das eben Leuten wie der Türkei, also Staaten wie der Türkei und Saudi-Arabien zu überlassen, dieses Outsourcing hat einen enorm hohen Preis gehabt in Syrien. Wenn man es einer Türkei unter der Führung der islamistischen AKP überlässt, wenn man es den wahhabitischen Saudis oder Katar überlässt, Waffen an die Aufständischen zu liefern, dann darf man sich nicht darüber wundern, in wessen Händen diese Waffen letztlich landen werden. Die Vorstellung, dass Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien oder Katar der relativ pro-westlichen, halbwegs säkularen Opposition militärische Unterstützung geben würde, war von Anfang an illusorisch und naiv. Es war vollkommen klar, dass die Gruppen, die in Syrien unterstützt werden, nicht die pro-westliche Opposition sein wird, sondern dass das im Wesentlichen die islamistischen bzw. dschihadistischen Gruppierungen sein werden. Das heißt, der Effekt war, darüber hinaus hat der Westen ja ein Waffenembargo selbst auferlegt, das Waffenembargo verhängt. Das alles hat dazu geführt, dass das Regime nie Probleme hat, an Waffen zu kommen. Die haben Iran, die haben Russland, da gibt es keine Nachschubprobleme. Die islamistischen und dschihadistischen Organisationen haben kein Problem. Die kriegen von Katar, von Saudi-Arabien, von der Türkei Waffen, Finanz und so weiter. Die werden unterstützt. Die einzigen, die keine Unterstützung bekommen haben, von Anfang an, von der ersten Minute an des Bürgerkriegs, waren genau die Kräfte, in deren Händen man, wenn überhaupt, die Waffen am liebsten noch hätte sehen wollen, nämlich die nicht-islamistische Opposition. Das waren die einzigen, die von Anfang an systematisch im Regen stehen gelassen wurden. Aus der Furcht heraus, also dass Waffen in den falschen Händen landen hätten können, ist also eine Politik herausgekommen, in der Islamisten gestärkt wurden, unweigerlich Islamisten gestärkt wurden, und hat der Westen eine Politik betrieben, die ganz genau das befürchtete Ergebnis im Wesentlichen erst hervorgerufen hat, die zunehmende Islamisierung und Radikalisierung der syrischen Opposition. Das hat dazu geführt, dass heutzutage man sagen muss, dass von den anfänglich relativ nicht-islamistischen Kräften oder zumindest nicht mehrheitlich islamistischen Kräften wie der Free Syrian Army, also dieser Dachverband von Opposition, bewaffneten Oppositionsgruppen, der anfangs aus den Reihen von Überläufern aus dem Militär entstanden ist, dass der Einfluss dieser Kräfte, der FSE und anderer, zunehmend geschwunden ist und dass heute innerhalb der bewaffneten syrischen Oppositionsgruppierungen ganz eindeutig Islamisten und ausländische Dschihadisten den Ton angeben. Das sind die kampfstärksten Gruppierungen, das sind die am besten ausgerüstet sind, das sind die heutzutage im Wesentlichen den militärischen Kampf gegen das Assad-Regime tragen. Dazu gehören Organisationen wie die Al-Nusra-Front, eine Al-Qaida-Ablegerorganisation, die vor allem halt mit Selbstmordanschlägen auf sich aufmerksam gemacht hat, darunter ein ganz, ja, wenn man so will, beeindruckender Anschlag, der dazu geführt hat, dass im Wesentlichen ein Anschlag auf den Sitz des Nationalen Sicherheitsrates mitten in Damaskus, dem ganz hochrangige Angehörige der Militär- und Geheimdienstführung zum Opfer gefallen sind, angeblich auch hochrangige iranische Pastaran, also Revolutionsgardisten. Das sind also die Art von Anschlägen, die halt diese Al-Nusra-Front durchführt. Dann gibt es noch andere Al-Qaida-nahe Organisationen, der Islamische Staat im Irak und in Syrien ist eine davon. Dann gibt es noch andere Dachorganisationen, die halt verschiedene islamistische Gruppierungen untereinander vereinigen. Da gibt es die Syrische Islamische Befreiungsfront auf der einen Seite, es gibt die Syrische Islamische Front auf der anderen Seite. Das sind Organisationen, bei denen handelt es sich um Islamisten, die alle im Wesentlichen aus Syrien einen Gottesstaat machen wollen, aber es gibt dann halt noch kleine ideologische Unterschiede. Also manche wollen sich in ihrem Gottesstaat-Projekt auf Syrien beschränken, andere wiederum wollen halt Jordanien, Israel, den Libanon mit einbeziehen. Das sind halt so die Konflikte, über die streiten, wenn sie streiten. Abgesehen davon beschäftigen sie sich aber vermehrt damit, vor allem nicht in erster Linie gegen das Assad-Regime vorzugehen, sondern beispielsweise irgendwie einen Kleinkrieg mit der Freien Syrischen Armee sich zu liefern. Und abgesehen davon, in den Teilen des Landes, die sie unter Kontrolle haben, im Wesentlichen einen islamistischen Terrorstaat aufzuziehen, wie man das halt, wie man sich das halt so vorstellt, inklusive Verschleppungen, Entführungen, Hinrichtungen wegen vollkommen belangloser Kleinigkeiten. Und also ja, die ziehen ein islamistisches Terrorregime erster Güte auf, soweit sie dazu in der Lage sind. Die letzte wichtige Entwicklung, um dann auch langsam zum Ende zu kommen, die letzte wichtige Entwicklung hat natürlich den Einsatz von Chemiewaffen betroffen. Im August 2012 hat Barack Obama bei einer Pressekonferenz noch verkündet, dass Chemiewaffen seine Kalkulation ändern würden. Er hat also wörtlich gesagt, wir waren hier sehr klar gegenüber dem Assad-Regime, aber auch gegenüber anderen Akteuren vor Ort, dass eine rote Linie erreicht wäre, dass wenn wir sehen, dass chemische Waffen verlegt oder eingesetzt werden, das würde meine Kalkulation verändern, das würde meine Beurteilung verändern. Das war eine Bemerkung von einer Pressekonferenz, die relativ spontan entstanden ist. Obamas Berater waren von Anfang an entsetzt über die Behauptung, die war nicht abgesprochen, sie war nicht geplant. Und die Berater von Obama haben von Anfang an gewusst, dass die Aussage irgendwann noch Probleme bereiten wird. Das war dann natürlich tatsächlich so, dass als im Frühling 2013, also ab Frühling diesen Jahres, im März und im April, als die ersten vermehrten Berichte zwar kleinflächig und von der Dimension her nicht groß, aber nichtsdestotrotz Einsätze von Giftgas gegeben hat. Das waren zunächst die Israelis, die darauf hingewiesen haben. Es wurde dann bald aber auch vom britischen Außenministerium bestätigt. Es wurde dann selbst vom US-Verteidigungsministerium akzeptiert. Also Verteidigungsminister Chuck Hagel hat selbst davon geredet, dass in kleinem Maßstab Giftgas eingesetzt wurde. Das war also schon im April 2013. Das heißt, jetzt war die Frage, was ist mit Obamas roter Linie angesichts dieses Einsatzes von Giftgases? Nun, Obama hat darauf reagiert, indem er gesagt hat, also erstens, man wisse ja noch nicht alles, es müssen erst alle Fakten auf den Tisch, und wenn dann einmal alle Fakten auf den Tisch sein sollten, oder Beweise dafür vorhanden sein sollten, ja, dann wird man halt an die Vereinten Nationen herantreten und das dort vorlegen, und dann müssen halt die Vereinten Nationen agieren. Gut, wer beobachtet hat, wie die Vereinten Nationen im syrischen Bürgerkrieg agiert haben in den letzten 2,5 Jahren, der weiß ungefähr, wie ernst zu nehmen so eine Aussage ist. Abgesehen davon hat Obama aber gesagt, Zitat, wenn es tatsächlich einen systematischen Einsatz von Chemiewaffen gibt, erwarten wir uns absolut handfeste Beweise und dann werden wir agieren. Der kleine, aber wichtige Wechsel, der stattgefunden hat, 2012 hat er behauptet, der Einsatz von Giftgas ist eine rote Linie, die überschritten wäre. 2013 im Frühling hat er dann gleich plötzlich gesagt, der systematische Einsatz von Giftgas ist eine rote Linie, die überschritten wäre. Nun, wann ist ein Einsatz von Giftgas systematisch? Darüber kann man natürlich lange diskutieren. Und statt von einem militärischen Eingreifen etwa, zum Beispiel, wie man das ja auch hätte verstehen können, Obamas rote Linienaussage, war also sowieso keine Rede mehr, sondern es war von den Vereinten Nationen die Rede. Schon im März und April 2013 war also zu sehen, dass Obama rote Linien her Chemiewaffeneinsätze dort in erster Linie darum bemüht war, sich rauszuhalten. Er wollte schlicht und ergreifend die USA nicht in den syrischen Bürgerkrieg eingreifen lassen. Und dann ist eben passiert, was im gesamten, also ich habe vorher von diesem Muster der Eskalation geredet, dass immer neue Gewaltmethoden eingesetzt wurden, und dann wurde mal geschaut, wie reagiert die internationale Gemeinschaft, und wenn nichts passiert, ja, dann ist das halt massiv eingesetzt worden. Genau die gleiche Entwicklung hat absehbarerweise mit dem Einsatz von Chemiewaffen stattgefunden. Im Frühling 2013 sind Chemiewaffen in kleinem Ausmaß eingesetzt worden, es ist geschaut worden, was passiert, wie reagiert die internationale Gemeinschaft, die Reaktion war de facto nicht existent. Das hat das Regime als Freibrief gesehen, okay, es funktioniert so wie bis jetzt immer, wir können das Giftgas auch anders einsetzen, und das hat halt eben zu den Attacken vom 21. August dieses Jahres geführt, wo eben in Vororten von Damaskus es einen massiven Einsatz von Giftgas gegeben hat, den man also je nach Rechnung, je nach Schätzung 1400 oder mehr Menschen zum Opfer gefallen sind. Was dann angefangen hat, glaube ich, haben ja, nehme ich mal an, hat ein Großteil von euch ja mitbekommen, das war also ein Ereignis, dem selbst Obama nicht reagieren konnte, was er sich am liebsten getan hätte, sondern dann hat, da, es war klar, jetzt muss irgendetwas passieren, und dann hat eine Entwicklung stattgefunden, in denen innerhalb von 3 Wochen, 24 Tagen, eine ganz erstaunliche Kehrtwendung passiert ist. Hat es unmittelbar nach dem Giftgaseinsatz noch geheißen, die USA würden militärisch einschreiten, um diesen eklatanten Bruch geltenden Kriegsrechts und humanitären Völkerrechts zu vergelten. Hat sich das binnen 3 Wochen zu einem Deal entwickelt, der mit russischer Hilfe vereinbart wurde, in dem halt jetzt eben syrische Chemiewaffen entsorgt werden sollen. Von der Forderung nach einer Bestrafung des Regimes oder der Verantwortlichen des Regimes, von der am Anfang noch die Rede war, von der ist überhaupt keine Rede mehr. Und das Regime und Assad im Speziellen, das von den USA eigentlich seit fast 2 Jahren mittlerweile eigentlich immer wieder aufgefordert wurde, Assad muss zurücktreten, er muss den Weg freimachen für die Zukunft Syriens und so weiter. Von solchen Rücktrittsforderungen oder von einer Forderung nach dem Sturz des Regimes ist aus den USA zumindest sowieso schon nichts mehr zu hören. Nicht zuletzt deshalb hat Assad tatsächlich durch diesen Giftgaseinsatz an internationaler Legitimität dazu gewonnen, indem er jetzt wieder fester im Sattel sitzt. Er wird gebraucht, um eben diesen Abbau, diese Zerstörung der Giftgasarsenale begleiten zu können. Er ist jetzt wieder ein Partner der internationalen Gemeinschaft, diesmal halt bei der Vernichtung von Chemiewaffenarsenalen, die nebenbei bemerkt das Regime bis vor 2 Monaten noch im Wesentlichen überhaupt abgestritten hat, über sie zu verfügen. Also das Regime hat immer behauptet, es gibt überhaupt kein Giftgas. Gut. Dank der amerikanisch-russischen Einigung, dank dieses Deals zur Vernichtung von Chemiewaffen, sitzt also das Regime jetzt wieder fester im Sattel, als es das noch vor ein paar Monaten gewesen ist. Assad ist also, das muss man ganz klar sagen, der politische Gewinner dieses Deals. Der Einsatz von Giftgas wurde im Prinzip mit internationaler Legitimität belohnt. Mit einer Legitimität, die er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon verloren hatte. Zu den großen Verlierern dieses Deals rund um die Chemiewaffen zählt natürlich in erster Linie die syrische Opposition. Die bewaffneten syrischen Oppositionskräfte hatten sich darauf vorbereitet, im Schatten eines möglicherweise stattfindenden oder eines erwarteten amerikanischen Militärschlages auch in die Offensive gehen zu können und gegen das Regime vorgehen zu können. Die haben natürlich diese Kehrtwendung der amerikanischen Politik schlicht und ergreifend als Verrat betrachtet. Also die bis jetzt noch irgendwie Hoffnung auf den Westen und die Amerikaner gehabt haben, die sagen halt mittlerweile, ja okay, die haben uns einfach verraten. Die Islamisten wiederum stehen da und sagen, ja, das haben wir schon immer gesagt. Also es war wieder mal so eine Geschichte, eine westliche Politik, die ganz direkt zur Stärkung der Islamisten innerhalb der syrischen Opposition beigetragen hat. Um zum Schluss zu kommen, einer großer Gewinner dieses syrischen Deals um die Chemiewaffen ist der Iran. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil, also Obama hat sich natürlich nachher bemüht, die ganze Sache als eine großartige politische Leistung hinzustellen und hat gemeint, vor allem, es sei eine Lektion für den Iran, was da gerade vonstatten gegangen ist, weil der Iran damit doch hätte einsehen müssen, dass mit militärischen Drohszenarien und diplomatischen Initiativen eine Lösung in Syrien erreicht wurde und dass er also das Modell, das man auch auf den Iran und im Atomstreit mit dem Iran anwenden wolle. Das hat natürlich außer vielleicht John Kerry niemand geglaubt. Mit Sicherheit nicht die Führung in Teheran. Die hat aus der ganzen syrischen Giftgas-Episode einen ganz anderen Schluss gezogen. Die hat daraus gelernt, dass es auf dem Weg zur iranischen Atombombe mit Ausnahme vielleicht Israels niemanden zu fürchten gibt. Die Europäer werden nicht militärisch gegen den Iran vorgehen und können das auch überhaupt nicht. Und die Amerikaner haben gerade militärisch und strategisch vergleichsweise einfachen Fall Syrien gezeigt, dass sie dazu nicht bereit und nicht in der Lage sind. Und meiner Ansicht nach können sie vollkommen zu Recht davon ausgehen, dass die USA niemals militärische nukleare Anlagen im Iran angreifen werden. Wo stehen wir also nach 2,5 Jahren Bürgerkrieg? Nun, wir stehen zum einen vor einer erschreckenden und entsetzlichen Bilanz. Wir stehen vor über 120.000 Toten mittlerweile. Wir stehen vor über 2 Millionen Flüchtlingen in den Nachbarländern Syriens. ein großes Problem, das hierzulande auch oder in Europa auch nur am Rande wirklich zur Kenntnis genommen wird, ist, diese Flüchtlinge in Libanon, in Jordanien, in der Türkei teilweise stellen ein enormes Problem dar. Nicht nur, weil sie diese Länder weiter destabilisieren, im Falle des Libanon beispielsweise, wo mit 400.000 Flüchtlingen, also verhältnismäßig enorme Flüchtlingszahl aufgenommen wurde, sondern auch, weil hier also eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen heranwächst, im Wesentlichen außer Not, Vertreibung, Mord und Ähnlichem nichts gesehen haben, die über keinerlei reguläre Schulausbildung oder sonst mehr verfügt. Also hier wächst tatsächlich eine Generation auf, die von dem Bürgerkrieg in Syrien so in so einem Ausmaß devastiert worden ist, dass man nur Albträume kriegt, wenn man sich vorstellt, was diese Leute so in weiterer Zukunft in ihrem Leben mal anrichten werden. Anfang 2013 hat es, um die Bilanz zu Ende zu bringen, Anfang 2013 hätte man noch vermuten können, dass das Assad-Regime halbwegs im Eck steht oder in Bedrängnis geraten ist. Teile des Landes waren unter Kontrolle der Rebellen, sogar einige wichtige Städte, Aleppo vor allem, aber auch Teile von Damaskus waren unter Rebellenhand. Und es hat eigentlich viel danach ausgesehen, als ob jetzt sozusagen, wenn man das so nennen will, das Endspiel um die Macht in Syrien begonnen hat. Heutzutage, Ende 2013, muss man sagen, diese Bilanz sieht ganz anders aus, aufgrund der Ereignisse und der Entwicklungen des letzten Jahres. Das Assad-Regime sitzt deutlich fester an der Macht, als es das Anfang 2013 noch gewesen ist. Es gibt momentan keine unmittelbare Gefahr für das Regime, zumindest nicht von Rebellenseite aus. Das Regime hat zwar nach wie vor nicht die Kontrolle über das ganze Land zurückerobert, das kann es auch nicht, das ist aber auch gar nicht das, was es versucht momentan. Es hat die Kontrolle über die Gebiete, die für das Regime wichtig sind. Das ist eben Damaskus, das ist das alawitische Kernland, das ist die westliche Küste am Mittelmeer, das sind strategisch wichtige Verbindungslinien zwischen diesen Orten. Die sind unter Regimekontrolle, das ist momentan das, was das Regime haben will. Auf der anderen Seite ist die Opposition zersplittert wie eh und je, von internen Kämpfen geprägt, die zunehmend im Land auch militärisch ausgetragen werden zwischen islamistischen Gruppierungen und nicht-islamistischen Gruppierungen innerhalb der syrischen Opposition. Der Islamische Staat in Syrien und im Irak beispielsweise kontrolliert eben Teile des Nordens des Landes, wo, ich habe schon erwähnt, eben sie nach allen Regeln der Kunst ein islamistisches Terrorregime mit allem, was dazugehört, aufbauen. Dazu kommen immer mehr Berichte auch über einfach schreckliche Verbrechen, die Oppositionsgruppierungen begangen werden, von Massenhinrichtungen, von Vertreibungen, von Entführungen, von also alles, was man sich so am liebsten nicht vorstellen mag. All das natürlich Entwicklungen, die ohnehin schon schwachen Kräfte der Opposition noch weiter sozusagen in Mitleidenschaft ziehen und noch schlimmer dastehen lassen, als sie das ohnehin sind. So sieht es im Land aus und darüber hinausgehend, regional und international, hat sich seit 2,5 Jahren im Wesentlichen nichts geändert. Es gibt ein Regime, das feste, treue Verbündete hat auf der einen Seite und es gibt eine Opposition, die auf keinerlei ähnliche Unterstützung setzen kann. So ist die Lage 2013, Ende 2013 und also das Einzige, was ich mir jetzt, zumindest momentan, wie es aussieht, mit Sicherheit sagen kann, ist, dass das Blutvergießen in Syrien kein Ende haben wird, auf absehbare Art und Weise, weil tatsächlich keine Aussicht darauf gibt, dass eine der beiden Seiten militärisch gewinnen könnte. Das Regime kann nicht die Opposition zerschlagen, die Opposition kann nicht das Regime stürzen. Das heißt, auf absehbare Zeit scheint sich an dieser Konstellation nichts zu ändern. So viel fürs Erste von mir. Danke für die lange Aufmerksamkeit. Und ja, ich freue mich über Fragen und Anregungen.